Es muss, da wir ja alle in einer Demokratie leben und sie eigentlich auch hoch schätzen, mit allen gesprochen werden. Und da kann ich keine Brandmauer aufbauen.
Hallo zu einer neuen Folge von Tagesanbruch, die Diskussion, dem wöchentlichen Podcast von T-Online, diesmal für das Wochenende der Bundestagswahl, den 22. und 23. Februar 2025. Ich bin Florian Harms, leite die Redaktion von T-Online in Berlin und wir haben diesmal zwei besondere Gäste hier im Studio, nämlich zwei unserer Podcast-Hörer und Tagesanbruchleser. Was bewegt die beiden bei dieser Wahl? Was ist ihnen wichtig? Was fehlt ihnen im Wahlkampf? Was sollte sich in Deutschland ändern? Und ist das mit den Parteien und Mehrheitsverhältnissen überhaupt möglich? Und für die Diskussion begrüße ich zum einen Friederike Müller. Sie ist 88 Jahre alt, hat 3 Kinder und 10 Enkel und kommt aus der Nähe von Heidelberg. Hallo Frau Müller und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie den Weg auf sich genommen haben hierher ins Studio.
Hallo Herr Harms.
Zum Zweiten begrüße ich Bernd Voigt. Er ist im Vergleich zu Frau Müller blutjung, nämlich 60 Jahre, stammt aus Chemnitz und beginnt in wenigen Wochen einen neuen Job in einer Schule. Hallo Herr Voigt, herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag, Herr Harms.
Heute geht es um die aktuelle politische Lage und die Frage, was die nächste Bundesregierung dringend anpacken sollte. Der Bundestagswahlkampf ist zwar kurz, aber heftig. Die drei bestimmenden Themen sind Wirtschaftslage, Migration und der Umgang mit der AfD. In allen drei Fragen verfolgen die Parteien unterschiedliche Ansätze und Lösungswege. Das macht die Auseinandersetzung so prägnant und die Wahlentscheidung so spannend. Beginnen möchte ich heute in unserem Gespräch mit der Migration. Wo stehen wir nach der jahrelangen Aufnahme von Flüchtlingen und der Einwanderung von Migranten? Wie ist die gegenwärtige Politik zu bewerten angesichts des Fachkräftemangels einerseits, aber auch überlasteter Kommunen und mehreren brutalen Gewalttaten von Migranten andererseits? Geben die Parteien im Wahlkampf passende Antworten? Und welchen Weg sollte die künftige Bundesregierung verfolgen? Frau Müller, mit Ihnen möchte ich gerne beginnen. Der vorherigen Ampelregierung wird jetzt im Wahlkampf ein zu laxer Umgang mit Asylbewerbern vorgeworfen. Was denken Sie? Ist diese Kritik gerechtfertigt Ihrer Ansicht nach? Sollte Deutschland eine viel strengere Asylpolitik verfolgen und möglicherweise deutlich weniger Flüchtlinge ins Land lassen?
Ich möchte die Frage anders beantworten. Ja, die Lage ist schwierig. Sie ist nicht das einzige Problem, was wir haben. Und ja, wir sollten viel ändern, das mag sein im Zuzug einerseits, aber da müssen wir differenzieren, weil wir ja Zuzug brauchen und haben wollen. Aber wir müssen auch anders die Integration bearbeiten. Und ich denke, dass da sehr viele Fehler gemacht werden und die kommen mit dem Vorschlag, den wir jetzt von Herrn Merz auf dem Tisch haben, überhaupt nicht zur Sprache.
Dann reden wir doch mal darüber, denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie im Vorgespräch auch kritisiert, dass eigentlich alle Parteien in diesem Wahlkampf nur auf die nächsten Monate schauen und nicht wirklich langfristig planen.
Ja.
Woran machen Sie das konkret jetzt fest?
Das mache ich allein schon daran fest, dass dieses Thema so im Mittelpunkt steht und Themen wie Klima, wie Bildung, die wirklich langfristig gelöst werden müssen, gar nicht mehr zur Sprache kommen. Wir, die Wirtschaftslage, gut, darüber wird noch geredet, über Energie, aber auch das ist im Grunde schon in den Hintergrund geraten. Die wirklichen Probleme, die unser Land hat, die kommen nicht mehr zur Sprache und da gibt es keine vorausschauenden Gedanken und Ziele. Ich sehe das bei den Parteien viel zu wenig.
Und zugleich ist es ja doch so, das sieht man jetzt auch in den Umfragen, dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung wirklich entschlossene Maßnahmen wünscht beim Thema Migration. Herr Voigt, wie schauen Sie auf diesen Themenkomplex?
Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt über den derzeitig politischen Umgang mit diesem Thema. Ich schließe mich da auch meiner Vorrednerin an. Wir wissen wahrscheinlich oder viele von uns wissen, dass dieses Thema schon seit gut 40 Jahren, also schon vor der Wiedervereinigung Thema war. Und ich kann mich gut entsinnen, dass die CDU damals in erster Linie gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland, deswegen brauchen wir kein Einwanderungsgesetz. Das fehlt uns bis heute noch. Wir haben zwar jetzt, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt, etwas abgefragte Varianten geschaffen, aber letztlich den Umgang und die Eingliederung ist damit kaum geregelt. Und ich sage mal so, wir machen jetzt an wenigen Attentaten, an denen gerade die Ausländer natürlich im Fokus stehen, die bösen Ausländer, das ist auch das Schlimme, wir nehmen ja dann alle auch in Generalverdacht, machen wir das dann fest. Ich habe mich auf Grundlage dieser Anfrage mal mit der Geschichte beschäftigt und es gibt ja zum Beispiel den NSU, wenn Ihnen das noch ein Begriff war. Und
das war der nationalsozialistische Untergrund, die rechtsextremistische Terrorgruppe.
Richtig, genau. Und gerade in Sachsen und Thüringen sehr unterwegs. Da gibt es ebenfalls Attentate und auch in anderen. Also es sind etlich viele Deutsche durch Deutsche umgekommen aus dem rechtsextremen Bereich. Und ich kann mich noch sehr gut entsinnen, die Diskussionen nach dem Auffliegen des NSU. Ich habe mich damit beschäftigt und war entsetzt über die kriminalistische Aufarbeitung. Weil da ist so viel schiefgegangen und wenn dann noch diese ganzen Kommissionen dann die Geschichte aufgearbeitet haben, da war dann von verschwundenen Unterlagen die Rede und ja, das haben wir nicht. Und also ich war entsetzt auch darüber. Also da würde ich sagen, müssten wir differenzieren.
Da müssten wir differenzieren und zugleich ist es ja trotzdem so, dass diese Gewalttaten in den vergangenen Monaten viele Menschen im Land zutiefst erschüttert haben. Ich erinnere nur noch mal dran, in Mannheim, dann in Solingen, dann dieses fürchterliche Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und jetzt noch mal ein eigentlich ausreisepflichtiger Asylbewerber ermordet ein Kleinkind und noch einen weiteren Mann. Also, dass das bei vielen Menschen dann zu einer Abwehrreaktion führt, ist doch eigentlich verständlich. Denken Sie nicht, Frau Müller?
Natürlich ist das abschreckend. Es ist erschreckend vor allen Dingen. Keine Frage. Aber wenn der Fokus so stark nur noch darauf gerichtet wird, wenn das, ich sag mal, emotional hochgejazzt wird, da steckt ja auch Absicht dahinter. Wenn diese anderen Themen, die vom rechten Rand kommenden Gewalttaten gar nicht erwähnt werden, in der vergangenen Zeit, über die muss man nicht mehr schreiben, über Femizide muss man nicht mehr schreiben, das ist ein kleiner Nebensatz, dass wenn das eingeordnet wird in die Gewalttätigkeit der Gesellschaft und da nicht Unterschiede gemacht werden, so nach dem Motto, die Ausländer sind eigentlich die Allerschlimmsten, unsere Gewalttaten, ja gut, schwamm drum. Mhm. Wenn das so emotional hochgeladen wird, statt da sachlich Lösungen zu suchen, dann finde ich, ist das in einem Wahlkampf hochgefährlich. Und da läuft es gerade drauf hinaus.
Herr Voigt, meinen Sie, man hätte das Thema Migration und Umgang mit Flüchtlingen lieber komplett rauslassen sollen aus dem Wahlkampf, obwohl es doch so viele Menschen bewegt?
Na genau, aus dem Grund, weil es so viele Menschen bewegt, kann man es natürlich nicht rauslassen. Aber mir fehlt die Sachlichkeit. Das ist wirklich so. Und wenn nur noch Parteipolitik unsere Entscheidungen dominieren und die Sachlichkeit auf der Strecke bleibt, Entschuldigung, wo sollen wir denn dann ankommen? Ich finde es doch genauso erschreckend, wenn durch Menschen andere Menschen umkommen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht Ausländer oder Inländer, sondern Menschen durch Menschen. Und das gibt's ja nun zuhauf. Es ist erschreckend und die Gewalt nimmt zu. Und ich denke auch, dass die Opferzahlen zunehmen. Aber wenn wir jetzt nur eine Gruppe herausnehmen, die wir dann als Ausländer an den Pranger stellen, dann läuft was schief.
Das hatten wir schon mal.
Das hatten
das
wir schon mal.
Das waren nicht die Ausländer, es waren die Juden. Hm. Und dies ist nicht das Gleiche. Das ist gar keine Frage, weil wir das Ergebnis kennen, was unter den Nazis am Ende dabei herausgekommen sind und was ewig in unserer Verantwortung bleibt.
Ich glaube, da haben wir gar keinen Dissens.
Nein, das haben
man
wir
sollte
nicht.
Anständig damit umgehen, man sollte niemanden stigmatisieren.
Ja, man was sollte menschlich bleiben.
Menschlich bleiben. Aber was doch der Friedrich Merz als Kanzlerkandidat von CDU und CSU versucht hat, ist jetzt dieses Problem zu adressieren, dass man in Deutschland geltendes Recht hat, dass es aber an vielen Stellen nicht umgesetzt wird. Also beispielsweise, dass abgelehnte Asylbewerber dann auch wirklich außer Landes gebracht werden. Das funktioniert ja an vielen Stellen nicht.
Da denke ich, das ist genau ein Punkt. Wir müssen differenzieren. Das eine ist natürlich an den Grenzen. Das passiert ja schon. So viele Polizisten haben wir nicht, dass wir die Grenze lückenlos schließen können. Aber Nancy Faeser hat es ja schon so weit gebracht in der Zeit auf Seite 5, eine kleine Notiz, wie viele inzwischen tatsächlich zurückgewiesen worden sind. Ich mag den Ausdruck nicht, aber den muss man nun verwenden. Und was es gebracht hat, und das war erheblich viel im letzten Jahr.
Also das stimmt, die Zahl der Asylbewerber ist deutlich gesunken. Trotzdem ist Deutschland immer noch das Land in Europa, was am meisten Flüchtlinge anzieht, nach wie vor.
Ja, ich möchte aber noch etwas ergänzen. Das, was Sie sagen, hat auch mit dem Dublin-Vertrag zu tun. Aber zuvor muss man sagen, in der Integration, in dem Behandeln des Problems der Eingewanderten, und darum geht es doch Es geht doch darum, nicht die haben gemordet, die vor der Grenze stehen, sondern die in unserem Land sind. Und die erwähnt Herr Merz ja gar nicht. Und da müsste anders umgegangen werden. Das ist die Frage der Abschiebung. Da brauchen wir mehr Personal in unseren Behörden. Wir brauchen mehr Personal in der Polizei. Wir brauchen aber auch viel mehr Personal in Kitas und in Schulen. Denn diese jungen Männer oder auch die Familien, die müssen Perspektive haben und müssen ausgebildet werden. Mhm. Dazu müssen sie die Sprache und die Schrift lernen, mhm, zum Teil. Mhm. Das sind Dinge, die brauchen Zeit und viel, viel Betreuung.
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, das mir gegenwärtig auch zu kurz kommt, mhm, in diesem Wahlkampf, dass wir an vielen Stellen ja Fachleute brauchen. Sie, mhm, haben Kitas angesprochen, man könnte auch Lokomotivführer nennen, ja, oder Krankenpfleger. Herr Voigt, wie sehen Sie das? Hat die Ampelkoalition, die ja da einiges auf den Weg gebracht hat, wie der Bundeskanzler Scholz sich immer auszudrücken beliebt, also beispielsweise die Integration zu erleichtern, auch gezielt Menschen mit bestimmten Qualifikationen im Ausland anzuwerben, hat die da schon genug getan oder was bräuchte es da noch?
Ich würde mich tatsächlich an der Stelle nicht auf die Ampelkoalition berufen oder fokussieren. Das ist schon eine ganze Weile her, dass da die Fehler wirklich gemacht worden sind. Nur mal ganz kurz noch mal zu dem Vorangegangenen. Es ist richtig, dass wir bei der Abschiebung natürlich inländisch darauf achten müssen. Das muss man ganz deutlich sagen, das kommt auch überall zu kurz. Die Länder, die dann die Ausländer wiederbekommen, die müssten auch bereit sein, die aufzunehmen. Und wie oft haben wir die fehlende Herkunftsnachweise? Also das heißt, es ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist ein internationales Problem und das sollte man auch nicht unter den Tisch kehren. Das ist nicht von ohne. Dadurch kommen nämlich nicht so viele Menschen aus Deutschland, wie sie müssten. Punkt an der Stelle. So, aber, ja?
Da muss ich sagen, und da ist auch Deutschland wieder mitschuld, denn den Dublin-Vertrag hat Deutschland händereibend gemacht. Wir haben ja gar keine Außengrenzen. Lass die sich doch damit rumquälen.
Also Dublin-Vertrag hieß ja, dass die Flüchtlinge in dem Land ihr Verfahren bekommen sollen, ja, in dem sie anlanden als erstes. Und weil Deutschland eben umgeben ist von Staaten, war eigentlich die Position, naja, dann müssen das halt die Italiener lösen oder die Franzosen oder sonst wer. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Länder haben die Flüchtlinge einfach weitergeschickt nach Deutschland.
Weil die dahin wollten.
Ja, weil die dahin wollten. Aber trotzdem nochmal nachgehakt bei der Integration. Herr Voigt, was braucht es da noch? Was erleben Sie vielleicht auch in Ihrem Alltag? Wo fehlt's?
Also einerseits tatsächlich so, ich kann mich entsinnen, als die Ukraine-Flüchtlinge kamen, haben wir sie mit offenen Armen aufgenommen, ähnlich wie 2015. Es wurden auch Gelder zur Verfügung gestellt, aber es fehlten, ich weiß nicht wie viele, flankierende Maßnahmen. Zum Beispiel an Schulen, an Kindertagesstätten. Da kann ich tatsächlich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz meine Informationen ziehen. Da sind die Lehrer einfach überfordert. Wenn ich eine Klasse habe mit, ja, in Sachsen sind es bis zu 28 Kinder, wenn 28 Kinder in einer Klasse sind und davon zwei aus der Ukraine, einer aus Afghanistan, der nächste aus Marokko oder was weiß ich, wie soll ich denn die Kinder unter einen Hut bringen? Das ist ja nicht nur die Sprache, es ist die Mentalität, es ist das Verständnis, es ist auch die Gewaltbereitschaft, gar keine Frage. Wir sind in Deutschland, was das angeht, Gott sei Dank, ganz gut weichgespült. Also ne, mit Gewalt haben wir so viel nicht mehr am Hut. Aber die anderen kommen teilweise aus Kriegsgebieten. Das heißt, da ist Gewalt aber ganz weit vorne. So, und da gehören nicht nur Lehrer dazu. Also das heißt, die Lehrer können natürlich versuchen, erstmal das Wissen zu vermitteln, aber die flankierenden Maßnahmen sind nicht ausreichend. An unserer Schule gab es diese Klassen, wo erstmal die deutsche Sprache gelehrt worden ist, das ist richtig. Aber wie schon gesagt, es ist ja nicht nur die Sprache.
Sie haben ja selber gearbeitet in einer Schule, aber den Job dann verloren, wenn ich es richtig verstanden habe. Durch solche Kürzungen im Bildungsbereich, wo man sich ja eigentlich an den Kopf fasst, wir brauchen doch eher mehr Geld im Bildungsbereich, nicht weniger.
Gut, ich möchte das jetzt nicht so sehr an die große Glocke hängen. Es ist richtig, ich war schwer enttäuscht, dass das passiert ist, absolut. Und dadurch, dass ich auch ein gutes Gefühl für Kinder hatte, waren auch die Eltern und die Kinder durchaus auf meiner Seite und haben das auch bedauert. Gut, ob es nun am Geld gehangen hat oder an anderen Dingen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich möchte mich da nicht unbedingt festlegen. Wenn ich mir die Finanzierung so anschaue, bin ich sowieso eher am Rande unterwegs gewesen. Was ich natürlich sehe, sind natürlich Neubauten bzw. Sanierungsmaßnahmen. Das sind edle Schulen, die meiner Ansicht nach nicht unbedingt benötigt werden. Also wenn ich eine Schule habe, muss ich nicht das Feinste vom Feinsten zur Sanierung nutzen. Lasse ich einfach so im Raum stehen. Ich würde ja eher sagen, wenn davon ein bisschen Geld abgezweigt werden würde und das dann in die Betreuung der Kinder gesteckt werden könnte, wären wir weiter.
Mhm. Frau Müller, Sie haben das ja vorhin schon gesagt, die Politik denkt zu kurzfristig, man sollte langfristiger denken. Wenn es um junge Menschen, um Bildung, um die Art und Weise geht, wie man seinen Platz in der Gesellschaft findet, dann sind das ja genau langfristige Investments eigentlich in unserer Gesellschaft. Was wünschen Sie sich dort? Was bräuchte es dort?
Es bräuchte mehr Lehrer und die müssen ausgebildet werden. Es braucht mehr Erzieher in den Kitas, die müssten ausgebildet werden. Die haben wir nicht. Das Problem ist, dass wir so an den Schulen sowieso schon zu wenig Lehrer, zu wenig Erzieher haben, Quereinsteiger und so weiter. Aber diese müssten gezielt gesucht werden. Das müssten zum Beispiel auch Ausländer sein, die zum Beispiel Arabisch schreiben können. Denn das sehe ich bei den Ausländern, dass sie zwar sprechen lernen, aber sie müssen schreiben lernen. Wir haben hier eine andere Schrift.
Also Deutsch schreiben lernen.
Deutsch, ja, lateinische Schrift.
Lateinische Schrift.
Und das fällt ganz schwer. Mhm. Dann muss man gezielt die Jugendlichen, die Traumata haben, die brauchen eine Behandlung. Wir brauchen Sozialarbeit an den Schulen, damit diese Integration jetzt im menschlichen Bereich für die Jugendlichen auch stattfindet.
Das ist ein interessanter Punkt, denn ich habe nochmal nachgesehen im Vorfeld des Podcasts. Mit die meistgesuchten Fachkräfte in Deutschland, die wirklich fehlen, sind Sozialarbeiter.
Ja,
das würde man, glaube ich, gar nicht als erstes denken, aber es ist wirklich so, da fehlt es wirklich.
Da brennt es.
Jetzt ist es ja aber so, wenn man dann sagt, okay, wir brauchen mehr Sozialarbeiter, wir brauchen mehr Leute in Kitas, mehr Lehrer. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und man hat ja gegenwärtig den Eindruck, wir brauchen an jeder Stelle Geld. Wir müssen die Bundeswehr wieder hochrüsten, wir müssen die Infrastruktur erneuern, wir müssen Wohnungen bauen.
Ja.
Und irgendwo fehlt es dann halt mal. Was ist denn da eine adäquate Antwort drauf?
Die ist auch wieder differenziert. Es gibt Bereiche, da wird gefördert im Haushalt. Ich sage Flugzeug, Benzin. Und da gibt es noch einige Bereiche, Dieselöl, das Dienstwagenprivileg. Es gibt viele, viele Bereiche, das müsste durchgekämmt werden. Wir hatten einen Finanzminister, der hätte das machen können. Er hatte aber unheimlich viel Zeit zu reden über Schuldenbremsen. Und wir müssten investieren. Wir müssen auch das, was in der Vergangenheit nicht finanziert wurde, muss jetzt finanziert werden. Das ist Infrastruktur, sowohl im Verkehr als auch im sozialen Bereich, in der Bürokratie. Mhm. Wir haben so viel zu reparieren und durchzuforsten. Mhm. Das muss ich als alte Frau sagen. Das finde ich unmöglich,
also
wir damit rumlämmern und es nicht geregelt kriegen.
Dann muss ich jetzt aber mal eine provokative Frage stellen.
Darf ich noch gerade sagen, da tut mir die Ampel leid, dass sie so beschimpft wird, die immerhin Krisen zu bewältigen hatte, neben dieser Riesenaufgabe.
Das ist schon richtig, das sind sehr viele Krisen, mit der sie gegenwärtig zu kämpfen hatte und gleichzeitig zu kämpfen hatte. Trotzdem noch mal einmal nachgefragt. Ein wachsender Teil des Bundeshaushalts, ich glaube, es ist mehr als ein Drittel, wird für Sozialleistungen aufgewendet. Ich glaube, 40% oder mehr sogar. Und der größte Batzen darin wiederum sind die Renten. Und die Renten steigen trotz aller Schwierigkeiten, die wir gegenwärtig auch wirtschaftlich haben, kontinuierlich. Deshalb mal provokativ an Sie gefragt, Frau Müller, wären Sie bereit, Kürzungen bei der Rente in Kauf zu nehmen? Herr Voigt, wären Sie bereit, wenn Sie irgendwann dann eine Rente beziehen, da möglicherweise mit weniger auszukommen, um an einer anderen Stelle zum Beispiel in Bildung zu investieren?
Ich finde, die Frage ist nicht richtig gestellt. Die Frage müsste lauten, wann wird das Rentensystem reformiert? Wir müssen das System reformieren und dann können wir schauen, kriegen unsere Rentner zu viel Geld? Das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher noch nicht gehört.
Also ich würde ja nicht sagen, dass sie zu viel Geld bekommen. Nur wenn man sieht, ein Staat muss ja mit einem gewissen Betrag auskommen.
Ja.
Sie haben vorhin zu Recht sozusagen die Debatte über die Schuldenbremse kritisiert. Und wenn man dann sagt, okay, wir müssen halt die Bundeswehr wieder in Stand setzen, die Infrastruktur in Stand setzen und so weiter und so fort. Irgendwo muss man ja möglicherweise auch mal kürzen. Vielleicht auch dann bei den Renten.
Ich nehme es jetzt mal Ihnen das Wort ab. Ich persönlich darf ja schon mal bis 67 arbeiten. Ich bin der erste Jahrgang, der sozusagen schon mal ein ganz Stück später Rente bekommt. Damit spart also der Staat schon mal eine ganze Menge, nämlich mindestens 2, 3, 4 Jahre. Punkt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich weiß heute schon, dass ich meine Rente sozial aufstocken muss, weil ich während meiner DDR-Zeit, beziehungsweise nicht der DDR-Zeit, sondern der Zeit jetzt, lange Zeit und gerade bin ich knapp drüber, den Mindestlohn in Anspruch nehme. Das heißt, mit dem derzeitigen Mindestlohn kann keine vernünftige, effektive und davon lebende Rente bezahlt werden. Also ich gebe gerne ab und ich bin auch ein Spender von meinem derzeitigen Einkommen, aber von meiner Rente gehe ich jetzt mal ganz konkret auf Ihre Frage ein. Was soll ich denn da abgeben? Ich würde ja dann die Bezuschussung des Staates abgeben. Das sind Steuergelder, ja, auch die Rente selber. Aber ich denke mal, also bei mir können Sie damit nicht anfangen.
Okay, klare Antwort. Hatte ich mir erhofft, eine klare Antwort. Ich würde gerne nochmal auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, was mit der Frage zusammenhängt, wie Menschen, wie Bürger sich im Staat eigentlich abgeholt fühlen von der Politik. Und das ist das Stichwort Politikverdrossenheit. Frau Müller, Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, fast 30 Jahre lang als Gemeinderätin mitgewirkt bei Ihnen vor Ort. Haben Sie da eine steigende Politikverdrossenheit wahrgenommen bei den Menschen oder ist das nichts, was Sie dort umgetrieben hat?
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Nein,
gar nicht. Und jetzt in letzter Zeit auch nicht?
Nein, im Gegenteil. Ist sicher von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Aber ich lebe in einer Gemeinde, die sehr politisch recht aktiv ist, miteinander spricht. Auch auf die Straße geht, Montagsdemos und solche Sachen. Wir haben also 11% AfD-Wähler bei der Europawahl. Das hat uns sehr erstaunt. Und die Parteien der Mitte arbeiten relativ gut miteinander. Sie tauschen sich aus, sie arbeiten auch gegeneinander, keine Frage. Aber sie sprechen miteinander und die Demos haben wir bisher alle gemeinsam gemacht.
Jetzt ist es ja so, dass in den Umfragen vor der Bundestagswahl die AfD, die Sie gerade angesprochen haben, bei 20% und mehr steht. Also sie hat deutlich zugenommen in der Stärke. Wie erklären Sie sich das?
Das erkläre ich mir schon durch Politikverdrossenheit, keine Frage. Die Frage ist jetzt, was verdrießt die Wähler? Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, miteinander wieder zu sprechen. Erstens, um das zu erfahren, um auszutauschen und um auch jetzt von diesen einzelnen Punkten, die jetzt im Augenblick so im Vordergrund sind, wegzukommen und die allgemeinen Probleme anzusprechen. Was sind die Probleme? Wo glaubt ihr, dass sie liegen bleiben? Und was können wir tun? Was können wir als kleine Bürger tun?
Ich habe häufig den Eindruck, offen gestanden, nicht erst jetzt bei der Ampel, bei diesem Bundeskanzler, dem man ja häufig Kommunikationsdefizite vorgeworfen hat, sondern auch bei der Vorgängerin Angela Merkel, dass die politische Linie als, Zitat, alternativlos dargestellt wird. Das war damals ein Begriff von Frau Merkel. Also die Politik denkt sich was aus, nicht immer im Parlament, sondern häufig auch in den Hinterzimmern und dann wird das quasi der Bevölkerung vorgesetzt und man wird nicht gut genug mitgenommen. Deshalb bin ich so ein großer Freund von Bürgerräten, über die wir hier im Podcast an vieler Stelle schon gesprochen haben. Herr Voigt, mich würde interessieren, welche Erfahrungen machen Sie da rund um Chemnitz? Wie reagieren die Menschen auf die gegenwärtige Politik? Wie kann man sie vielleicht wieder begeistern dafür, sich selber auch einzubringen?
Das mit dem selber Einbringen, denke ich, dass da sind zu viele Enttäuschungen in den Jahren nach der Wende geschehen im Osten. Da möchte ich mich jetzt mal nicht dazu äußern. Ich vermute aber mal, dass das eine Begründung ist. Ich würde erst mal Frau Müller recht geben, es muss, da wir ja alle in einer Demokratie leben und sie eigentlich auch hoch schätzen, mit allen gesprochen werden. Und da kann ich keine Brandmauer aufbauen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn eine Partei Brandmauern aufbaut, verlässt sie den Pfad der Demokratie. Das geht nicht. Ich muss, wenn es mir auch noch so gegen Strich geht, auch mit der AfD reden. Und auch das gefällt mir nicht. Ich muss auch mit der AfD, die muss ich auch in Verantwortung nehmen. Das heißt, sie müssen auch mit Beschlüssen arbeiten. Das, was wir tun, und das macht nicht nur die Politik, aber natürlich unterstützt sie das ganz stark, seit Jahren Demonstrationen gegen die AfD. Wenn ich mal einen kurzen Geschichtsrückblick bringen darf, und das erklärt zumindest einen Teil von dem Blauen Osten, sage ich jetzt mal. Wir hatten 1945 eine ganze Menge Altnazis, die natürlich vor den Russen geflüchtet in den Westen sind. Die sind dann eingesickert in die vorhandenen Parteien FDP, CDU, CSU und waren weg. Im Osten 89 gab es das so nicht. Es gab aber dann Pegida. Und aus dieser Pegida-Geschichte ist die AfD hervorgegangen und wurde leider Gottes in rechtsradikalen Kräften sozusagen involviert. Mittlerweile haben wir aber das Phänomen, dass selbst die AfD im Wesentlichen durch im Westen Geborene dominiert wird. Obwohl natürlich der Osten blau wählt. Ich will das nicht beschönigen, aber eines ist sicher. Wenn wir ein demokratisches Land sein wollen, dann müssen alle an einen Tisch. Wir haben das mal gehabt nach 89, die sogenannten runden Tische, das sogenannte Basisdemokratie. Da fühle ich mich auch heute noch stolz. Auch wenn uns im Osten vorgeworfen wird, dass wir keine demokratischen Prozesse hätten, das war ein sehr demokratischer. Dem weine ich auch mehr als eine Träne nach.
Aber also ich verstehe alles, was Sie sagen, und das bringt mich auch zum Nachdenken. Ein Einwand habe ich gleichwohl. Die AfD oder sagen wir mal viele von den AfD-Funktionären halten sich eben selbst nicht an demokratische Regeln, sondern verletzen sie alle naslang. Wie kann ich denn als stabiler Demokrat mit jemandem mich einlassen, von dem ich weiß, der legt es drauf an, die Demokratie zu unterminieren?
Na, eigentlich das, was ich schon sagte, in politische Verantwortung nehmen.
Ja, aber dann kommt er ja an die Regeln der Macht. Also stellen Sie sich vor, man hätte in Deutschland einen Innenminister von der AfD und der könnte Polizeipräsidenten einsetzen.
So weit sind wir ja nicht. Das heißt,
nein, aber das ist die logische Schlussfolgerung von diesem Argument, die AfD einzubeziehen.
Okay, wie wollen wir es denn dann machen, Herr Harms?
Ich frage ja Sie, ich bin der Moderator hier.
Ja, das ist schon richtig.
Was ich denke, schreibe ich ja im Tagesanbruch. Ja. Frau Müller, vielleicht haben Sie die Antwort für das Problem.
Eigentlich denke ich, es ist sehr, sehr spät. Es ist sehr spät, denn die AfD ist inzwischen eine starke Partei geworden. Und der Gedanke, eine solche Partei zu verbieten, das finde ich grotesk, weil wir gesehen haben beim Flügel, Herr Höcke ist jetzt mächtiger denn je. Das heißt, diese Verbotspolitik, die führt uns nicht weiter, einerseits. Wir sehen aus der Geschichte, sie integrieren in das Machtgefüge, hat bei den Nationalsozialisten dazu geführt, dass sie die Macht übernahmen. Das heißt, wir sind eigentlich im Moment hilflos, aber das darf so nicht bleiben. Wir können nicht darauf bestehen, dass wir Brandmauern haben und die Partei dahinter der Brandmauer stärker wird. Das ist Fakt und das ist Blödsinn. Und da auf der anderen Seite, wir müssen anfangen, miteinander zu reden. Wir haben in der AfD sicher die Hälfte vielleicht, die absolut keine Nazis sind, aber nicht so regiert werden wollen, wie sie regiert worden sind, alternativlos und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn ich diese Sprüche höre von den Menschen in unserem Lande, dann sind das die, denen das gnädig aufoktroyiert wird, was gerade als Politik geliefert wird. Und der Wähler soll ja der Bürger sein. Der soll ja entschieden haben, aufgrund von Nachdenken und entscheiden, wen er wählt. Und das widerspricht sich. Und da sind wir nicht angekommen. Der Wähler ist nicht da angekommen. Er liebt die Emotionen oder lässt sich verführen. Und die Parteien wollen ihre Parteien stärken und benutzen dieses Framing und was, wie nennt man das noch?
Agenda Setting. Das war kürzlich im Tagesanbruch. Ja. Darüber hat die Kollegin Christine Holthoff geschrieben. Also genau. Wir nehmen da mit. Miteinander reden, d'accord. Vielleicht ist es ja auch so, dass jede und jeder eine Verantwortung hat in der Demokratie, also nicht nur die politisch Handelnden, sondern auch die einzelnen Bürger, dass man sich selber eben dann doch einbringt, dass man miteinander ringt, dass man natürlich sagt, was einem nicht passt, dass man aber auch bereit zu Kompromissen ist. Was denken Sie, Herr Voigt?
Ich würde noch mal ganz vorsichtig auf die Situation im Osten zugehen und ich würde mir Folgendes wünschen, das würde die Sache mit der AfD auch wirklich erleichtern. Man würde aus westlicher Sicht auf Augenhöhe mit uns im Osten umgehen. Das ist genau der Punkt, warum die AfD im Osten so stark ist. Das hat keine der anderen Parteien geschafft. Ich sag mal jetzt mal sehr provokativ und da kann man mich auch kritisieren dafür. Die ersten Montagsdemos damals vor Pegida, da hieß es noch nicht Pegida. Pegida ist es erst geworden, nachdem sich die rechten Kräfte sozusagen als dominant dort erwiesen haben, die Ordner und Ähnliches. Man könnte ja mal drüber nachdenken, was wäre passiert, wenn das nicht die Rechten gewesen wären, sondern wenn die SPD sich mit diesen Montagsdemos identifiziert hätte. Das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen.
Sie meinen, dann wäre was anderes rausgekommen?
Mit Sicherheit. Weil das ist ja auch das Klientel der SPD dort schon mal gewesen. Es waren unzufriedene Arbeitnehmer.
Das heißt also, die Parteien der Mitte sollten sich stärker wieder für gesellschaftliche Graswurzelbewegungen interessieren und daran gehen und gucken, wie man mit den Menschen sich auseinandersetzen kann.
Das ist richtig.
Wäre das ein Konsens, den wir alle drei unterschreiben können?
Ja, und Sie hatten das Wort Bürgerräte genannt. Und ich glaube, das wäre etwas, was wir jetzt von der Basis aus anstreben sollten, dass wir diese Räte den Parteien anbieten, außerhalb der Parteien. Da können Parteimitglieder rein, aber sie können nicht dort Partei sein.
Ein letztes dazu von Herrn Voigt.
Ja, wir haben ja einen Bürgerrat auf Bundesebene. Der Bürgerrat wird durch Auslosen.
Wird zufällig dort reingelost und kann sich dann beteiligen.
Richtig. Das finde ich sehr gut. Ich würde das sogar weiterziehen auf die Bundesebene und nicht durchgängig wahlen, sondern 50% auslosen. Dann hätten wir nämlich auch endlich mal die Leute mit am Tisch sitzen, die sonst nicht zu Wort kommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn wir die Bürgerräte auch in die Landesebenen runterbrechen könnten, wäre das gut. Nur, und das ist der Knackpunkt bei dem Bürgerrat auf Bundesebene. Sie müssten dann auch ein wenig Mitbestimmung haben. Sie haben sie nämlich nicht. Sie sind ganz stark eingeschränkt auf wenige Themen. Und die, da haben sie noch nicht mal Weisungsrecht.
Das ist ja auch eine Begründung. Also zum einen, es gibt Bürgerräte auch auf Landesebene und viele auf Kommunalebene. Der Haken ist natürlich bei Bürgerräten, die haben keine demokratische Legitimation. Das ist einfach nur per Los bestimmt. Und deshalb kann man schon sagen, die dürfen jetzt nicht einfach ein Gesetz machen. Aber natürlich kann man darüber diskutieren, was passiert denn mit den Empfehlungen. Sie haben den Bürgerrat auf Bundesebene angesprochen. Den haben wir hier auch diskutiert im Podcast. Da ging es um das relativ weiche Thema Ernährung. Und dann sind die Empfehlungen eben eingereicht worden. Die Bundesregierung, die muss sich jetzt dazu verhalten. So, da kann man mal schauen, was daraus wird. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, regelmäßig nachzufragen, was wird denn daraus?
Zum Thema Bürgerrat, wenn wir unsere Demokratie auf die der Griechen zurückführen, dann kann ich nur noch mal empfehlen, sich mit dieser demokratischen oder mit dem griechischen Demokratie zu beschäftigen. Dort wurde ebenfalls ausgelost.
Ja, aber das waren ja auch ein bisschen weniger, nicht? Das war ein Stadtstaat, die Polis in Athen, nicht 83
auch nicht
Millionen.
Dabei,
genau. Aber ich glaube, wir haben einiges ansprechen können in diesem Podcast und auch manches vielleicht geklärt, was unseren lieben Hörerinnen und Hörern zum Nachdenken hilft. Damit kommen wir zum Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Frau Müller, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind.
Gern. Es gibt noch vieles, was wir besprechen können.
Also Sie würden wiederkommen, sagen Sie.
Ja.
Und bei Herrn Voigt bedanke ich mich auch sehr herzlich.
Ich schließe mich der Meinung meiner Vorrednerin an. Also nach der Auswahl unserer Themen, ich hatte es befürchtet, haben wir ja kaum was angekratzt. Die haben wir vertieft und es war mir auch wichtig, meine Meinung mal kundzutun. Ja, und ich hoffe auch, dass so mancher darüber nachdenkt, denn man kann nichts mehr pauschalisieren. Wir haben nur noch komplexe Probleme. Und wenn wir diese komplexen Probleme und gerade auch die kommende Regierung, wenn wir die wieder unter den Teppich kehren, sage ich jetzt mal, den haben wir schon zu stark belastet. Der Teppich ist so hoch, wir können schon das Gegenüber nicht mehr sehen. Daran müssten wir schon mal ein bisschen angreifen. Und natürlich macht man sich als Politiker unbeliebt, aber ist das nicht auch normal?
Politiker sollten sich auch unbeliebt machen können, indem sie bereit sind, Probleme wirklich nicht nur zu besprechen, sondern auch anzupacken, richtig?
Politiker wollen bekannt werden. Dann sind sie manchmal auch unbeliebt, aber bekannt sind sie.
Ich glaube, wir sollten nur nicht den Stab brechen über Politikern, weil viele ja auch wirklich was leisten. Ich hoffe, Ihnen allen an den zugeschalteten Geräten hat dieser Podcast gefallen. Wir laden hier regelmäßig Hörerinnen und Hörer ein. Falls ja, falls es Ihnen gefallen hat, können Sie den Tagesanbruch-Podcast abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Dann werden Sie nämlich auch benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und Sie können sie ganz einfach in die vorherigen Folgen reinhören. Das geht zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wenn Sie mögen, bewerten Sie den Tagesanbruch-Podcast gerne auch. Das hilft uns, um neue Hörer zu erreichen. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, schicken Sie uns am besten eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Damit bedanke ich mich bei Ihnen allen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.